Ja, wunderschönen guten Morgen. Heute zeichnen wir mal morgens auf den Podcast. Wir haben auch wieder natürlich ein spannendes Thema. Wir könnten jetzt auch noch ein paar Storys erzählen, wie lange es gebraucht hat, bis wir so weit waren aus den verschiedensten Gründen. Aber das ist irgendwie Vergangenheit. Wir orientieren uns nach vorne. Und ich habe heute den Martin Öztürk von RockYou als Gast. Und das ist ein für mich hochinteressantes Thema, was die machen, weil es nicht so offensichtlich ist. Ja? Und das ist auch vielleicht am Anfang nicht ganz so einfach zu verstehen. Deswegen machen wir ja auch den Podcast, um da einfach auch ein bisschen ja, die Sache zu erläutern. Und ich habe mir so einen Spruch überlegt, an dem können wir uns vielleicht mal ein bisschen orientieren. So nach dem Motto, ein Online-Shop machen ist nicht schwer, ihn zu betreiben sehr.
Du hörst den Podcast über digitalen Vertrieb von Thomas Barsch und Harald Klein. Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte ihn und hinterlass gerne einen Kommentar. Du findest den Sales Goals Digital Now Podcast auch auf Twitter mit dem Twitter-Handle @sgpn_now oder auf Instagram unter @salesgoalsdigitalnow. Thomas Barsch findest du über LinkedIn, Xing, Twitter, Facebook und Instagram. Sein Unternehmen findest du unter www.pionierfabrik.com oder den Handle @Pionierfabrik auf Social Media. Harald Klein findest du auf LinkedIn, Xing und Twitter. Vernetze dich, abonniere den Podcast und verpasse keine neue Folge.
Ja. So Martin, dann gebe ich dir mal das Wort. Sag mal ein bisschen was zu dir und zu RockYou.
Ja, da hast du tatsächlich einen sehr schönen Satz von dir gegeben, das die Realität auch wirklich widerspiegelt. Ja, vielleicht so ein Satz zu mir. Ja, ich habe Informatik
Zwei.
studiert, ursprünglich mal an der FH Furtwangen mitten im Schwarzwald. Und danach hat es mich dann beruflich quasi verschlagen, zurück in meine heimatnähe Schwäbisch Hall. Da ging es dann darum, bei einer kleineren Firma die ein bisschen auf Vordermann zu bringen, also relativ Informatik unüblich. Und es hat dann damit geendet, dass ich dann 2005 bei einer Firma, es war eine Vertriebsfirma, eine Industrievertretung, den ersten Online-Shop in der Branche aufgestellt habe, was damals noch ein bisschen Verwunderung in der Firma, in der Branche mit sich gezogen hat. Aber mittlerweile ist diese Firma ganz froh darüber, weil sie eigentlich schon eine Online-First-Firma geworden ist, ne, von damals. Das war ein ganz cooler Job 2005 damals. Danach hat es mich dann zu Daimler verschlagen, in das Global Business Management, berufsbegleitend mit einem MBA-Studiengang. Ja, nach den 2 Jahren habe ich mich dann gefragt, jetzt war ich 2 Jahre da, wenig passiert, viel gearbeitet. Daraus ist dann die Masterthesis Agile Organisation entstanden, weil ich wissen wollte, wie kann es eigentlich sein, dass man so viel arbeitet und man geht halt nicht von A nach B, mal ganz, ganz überspitzt gesagt. Ja, nach den 2 Jahren, ja, dachte ich, okay, Konzern ist vielleicht nicht so ganz mein Ding, ne, weil ich wieder neue Dinge voranbringen und ging dann als ERP-Berater zur damaligen Sage Beurer. Da ging es darum, an der Front dann ERP-Systeme einzuführen, also zu schulen, die Mitarbeiter, ja, ich will sagen, zu changen. Ne? Und auch da war ich dann die Geschichte, was Neues zu machen, was Neues einzuführen. Und die Prämisse aus dem Job war ich, das Entscheidende dabei ist nicht die Software bei einer ERP-Einführung, sondern die Leute. Ich glaube, die Entscheidungen, die in den Raucherpausen mit dem IT-Leiter und den Key-Accountern und den Key-Usern getroffen wurden in der Raucherpause, waren, glaube ich, entscheidender wie alles andere bei den Projekten. Das war auch eine spannende Erkenntnis. Ja, und dann bin ich eben bei der Intellio AG auch als BPM-Consultant eingestiegen. Das ist auch eine spannende Software. Da werden letztendlich die ganzen Unternehmensbereiche, IT, Strategie, Mitarbeiter, Rollen miteinander verknüpft und in Relation verbracht, also quasi intelligenter gemacht. Ne? Durch Verknüpfungen entsteht ja Intelligenz und die Software hat eben dafür gesorgt, dass man alles mit Prozessen verknüpfen konnte. Ja, und da habe ich dann in den Sales quasi nach und nach reingerutscht und es hat auch Spaß gemacht. Ja, und jetzt bin ich seit 6 Jahren im Sales bei der RockQ Commerce Cloud. Mhm. RockQ Commerce Cloud hieß früher eFulfillment, gibt es seit 2004. Seit 2004 machen wir quasi eine cloudbasierte Software, also was es damals noch gar nicht so richtig gab. Es entstanden aus dem Projekt mit der Philips und der DHL. Und die Gründerstory, ganz verkürzt, ist eben der Gründer, der Thomas Franke, saß an einem Tisch bei der DHL und da saßen noch andere mit am Tisch, wie Shopbetreiber, Payment Service Provider, die Logistik natürlich, und alle haben sich so ein bisschen gestritten, haben gesagt, nee, ist auch dein Thema, ist auch dein Thema. Bis er dann gesagt hat, Moment, streitet euch nicht, ja, ich baue euch was, wo jeder genau das tut, was er tun soll. Na, und das, was ich baue, ist in der Mitte und regelt quasi dann die Business-Logik und auch das Zusammenspiel. Ja. Und diese Grundidee ist tatsächlich nach wie vor immer noch die Grundidee der RockQ Commerce Cloud. Ja, und genau darüber reden wir heute, weil wir uns letztendlich dazu entwickelt haben, ein Headless Commerce-System zu werden. Und was das bedeutet, darüber schnacken wir jetzt am besten mal.
Genau. Also ich muss auch ein bisschen was einfügen. Es ist ein also ich kann es schon als Wunder bezeichnen, dass wir uns nicht vorher kennengelernt haben.
Ja.
Ja, also ich habe Vertrieb auch in der Handelsvertretung, in der Industrievertretung gelernt. Also wir waren relativ groß, 8 Vertriebler. Mhm. Ich glaube, du weißt dann, was es bedeutet, wenn man 8 Vertriebler in der Handels- oder in der Industrievertretung hat. Ja, da haben wir schon ein Rad gedreht. Ja, das ist dann habe ich damals, das ist natürlich, damals war ich dann bei Bechtle, die Übernahme Sage Beurer habe ich mitbekommen, weil Beurer hat auch bei Bechtle angeklopft, ja. Becks Übernahme, damals gab es dann noch, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, das war Weigand, das ist auch ein Bechtle, die wurden auch von Bechtle dann gekauft, die haben ein exzellentes PPS-System gemacht, ja, ich glaube, das gibt es heute noch, ja, also wirklich, das sind so ganz spezielle Themen halt, ja, die dann halt auch, die man auch nicht so schnell ablösen kann. Also das sollte eigentlich schon, ja, wie soll ich sagen, sollte ein paar Mal abgelöst werden und aber haben sie nie geschafft, weil die Kunden einfach zu treu waren, ja, und zu viel Geld bezahlt haben, ja. Also schon echt interessant. Das war so um 2000, da bin ich zurück zu Bechtle Neckarsulm ins Stammhaus, habe da quasi Hunter-Teams aufgebaut und also Neukundenteams und im Rahmen des Neukundengeschäfts, also wie bei Bechtle damals so üblich, hat man es auch vorgemacht, ja, und ich habe damals Philips Medical Böbling als Kunden gewonnen mit dem Bechtle-Shop. Und das hatte dann zur Folge, dass ich dann irgendwann die Möglichkeit hatte, an der europaweiten Ausschreibung teilzunehmen. Also Philips Europa mit 18.000 PCs. Mhm. Und da war ich dann oft in Hamburg. Ja, also weil in Hamburg damals waren ungefähr 20 Philips-Firmen. Ja, also damals gab es ja noch Hausgeräte und so. Die haben ja dann am Steindamm, ja, also da haben sie jetzt mittlerweile schon auch mal das Portfolio ein paar Mal umbenannt und neu strukturiert und so weiter. Also finde ich schon grandios. Und deine Chefs, sind die noch in Hamburg? Weil ich habe immer so das Gefühl, dass bei euch in Hamburg auch noch irgendwie so ein bisschen viel läuft, ja?
Ja, absolut. Also RockQ ist ein Konstrukt aus 3 Firmen, also der ehemaligen eFulfillment. Das sind jetzt wir, die RockQ Commerce Cloud. Daneben den beiden Retail-Firmen, das ist Höltl Retail Solutions und eben der Futura Retail Solutions. Das sind 3 Firmen, das sind so die Platzhirsche im Retail-Bereich. Wenn es um Kasse und Warenwirtschaft geht, dann kann man dabei echt gar nicht vorbei. Mhm. Und die haben letztendlich ja Kunden, die die Filialen betreiben. Ne? Das heißt nur Multilabel-Retailer, die Filialen haben oder eben letztendlich auch andere Kunden, die Hersteller sind und Filialen betreiben. Und die Warenwirtschaft von denen ist so eine Art Power-Einkaufstool sozusagen und ein Power-Verteilungstool in die Filialen rein. Ne? So kann man das ungefähr zusammenfassen. Und die alle zusammen sind dann mit der RockQ Commerce Cloud quasi verschmelzt worden in der RockQ GmbH. Die mehrheitlich auch Investor gehört. Und der Investor hat gesagt, guck mal, Ihr löst dieses Thema Verschmelzung online-offline, ne? Also das ganze Thema Only-Channel. Zum Beispiel, ich habe online bestellt, retourniere in der Filiale, ne? Oder ich möchte von der Filiale heraus einen Online-Auftrag versenden, also loslösen können sozusagen. Mhm. Alles, was zu Omnichannel gehört. Und es ist die Idee von Rockyou letztendlich und den drei Firmen. Ja, und die Rockyou Holding, die ist in Hamburg ansässig.
Mhm, okay, siehst du, habe ich doch richtig wahrgenommen. Ja,
ja, also, absolut, ja.
Wenn ich das nächste Mal in Hamburg bin, dann klopfe ich mal an.
Ja, oder kannst du auch zu uns vorbeikommen. Wir sind in Ludwigsburg, ne, im Ländle. Ja,
kann ich auch machen. Ich bin demnächst mal wieder in Stuttgart. Hast ja noch was gut bei mir, ne? Ja, also finde ich, Horin, jetzt gehen wir mal ein bisschen so in die Inhalte. Du hast ja jetzt schon gesagt, so Omnichannel, Multichannel, Offline, Onsite. Jetzt müssen wir mal ein bisschen aufräumen. Also ihr habt gesagt, ihr verbindet es. Da gehen wir gleich nochmal ein bisschen ins Detail. Und ja, vielleicht nochmal so ein bisschen Intro von mir. Also ich kann mich noch entsinnen, das ist noch gar nicht so lange her. Ich als begeisterter IKEA-Fan, ja, wollte irgendwas kaufen und dann war es dann in Sindelfingen, glaube ich, nicht verfügbar und dann haben die angerufen nach Walldorf, ja, weil sie keinen Lagerzugriff hatten, also so der Klassiker. Hm. Es ist also noch nicht so lange her, ja, dass jetzt quasi jede IKEA-Filiale, jedes IKEA-Haus auch Zugriff auf die anderen Läger hat und auch, ich sag jetzt mal, da dann ausfassen kann und so weiter, ja, und ich meine, da geht es ja dann auch um Lagerwert, um Geld, ja, was habe ich wo und so weiter und das ist ja auch so ein Treiber, also ein Werttreiber, warum man dann halt bessere Systeme haben muss, ne? Mhm. Und vielleicht erzählst du einfach mal, du hast ja schon angerissen, vielleicht einfach mal ein Beispiel, wie sowas dann abläuft, wenn man euch einsetzt, ja?
Ja, also die Kunden, die zu uns kommen, die haben halt in der Regel, ich sag mal, eine relativ komplexe, gewachsene IT-Infrastruktur. Und da gibt es natürlich irgendwie alles Mögliche. Da gibt es dann den E-Shop, der da irgendwie läuft. Ne? Da gibt es ein ERP-System, dann gibt es eine Finanzbuchhaltung, dann gibt es Logistiksysteme. Dann gibt es natürlich auch Kassensysteme, eventuell haben auch externe Partner wie Streckenlieferantensysteme mit dabei. Und das alles so miteinander zu verbinden, dass es halt hochautomatisiert läuft, dass keine Überverkäufe dabei rauskommen. Das ist quasi eine relativ große Schwierigkeit, weil E-Commerce besteht eben immer aus einer oder wird zuhauf oder immer mehr zu einer Multi-Relation bestehen. Das bedeutet, ich habe Multi-Frontends, die auch ganz unterschiedlich sein können. Na, das ist eShop, ist jetzt einer von diesen Frontends, oder nennen wir es Touchpoints. Ne? Mhm. Dann Amazon, eBay, Marktplätze sind Touchpoints. Dann habe ich irgendwann mal Social Commerce. Ja, irgendwann wird Instagram auf die Idee kommen, dass man verkaufen kann. Also mit eigenem Checkout und sowas. Facebook natürlich auch. Ja, dann gibt es wahrscheinlich noch IoT-Geschichten, ne, dass das Lager meldet, guck mal, ich bin leer, ne, oder der Kühlschrank meldet, er ist leer. Ist ja auch ein Touchpoint, der bestellen kann. Ja. Und so geht es eben nach und nach mit Voice Commerce, ja, hat mir auch bei dir einen Vortrag gehört, was da passieren wird. Ja, und das sind ja alles dann Multi-Frontends, die unterschiedlich sind. Das heißt, die müssen ja mit unterschiedlichsten Formaten bestückt werden, also Bilddaten, Bestandsdaten, Preisen, eventuell Währungen vielleicht auch. Ne? Mhm. Und die liefern ja ihre Aufträge auch in ganz, ganz verschiedenen Formaten. Ne? Also ein Auftrag, der von Online-Shop reinflattert, sieht ganz anders aus wie ein Auftrag, der von Amazon reinflattert. Mhm. Also von den Formaten her. Und ich habe auf der anderen Seite natürlich noch eine Multi-Versandoption, ne? Also das eigene Lager, ne? Ich habe die Filiale als Lager. Ich habe den Hersteller als Lager, der für mich versenden könnte. Mhm. Streckenlieferanten eventuell, die versenden könnten. Und diese Multi-zu-Multi-Relation in Verbindung mit einer sperrigen, ich nenne es mal wirklich sperrigen Bestands-IT, das ist halt die Hölle. Ne? Und da erleben wir ganz oft, dass eben aus Notwehr quasi Systemlandschaften entstehen, die einfach so ein Deadlock-Szenario mit sich bringen. Ich habe jetzt erst vorgestern einen neuen Begriff kennengelernt, das Frankenstack, ja, ist tatsächlich abgeleitet auch von Frankenstein, ja, die Systeme, wo Frankenstein quasi seinen sein Monster in bester Absicht geschaffen hat und dann gesagt hat, es lebt, ne? Muss ich alle gewundert haben, das entdecken wir tatsächlich öfters mal bei Systemlandschaften. Ne, die wachsen einfach so und diese Komplexität, ne, dass ich da viele Schnittstellen habe, verursachen halt Seiteneffekte. Ne, Seiteneffekte heißt einfach, ich packe irgendwo was an und es kracht irgendwo und ich kann gar nicht mehr richtig nachvollziehen, was da eigentlich passiert. Ne? Mhm. Und es wird halt immer langsamer, ne, und landet halt irgendwann tatsächlich in so einer Art Deadlock-Szenario. Mhm. Ja. Und unsere Aufgabe ist halt wirklich diese Multi-zu-Multi-Relation wieder einzudampfen in 1-zu-1-Relation. Mhm. Das heißt, wir gehen rein in das Unternehmen, gucken uns alle Systeme an, wie die zusammenspielen. Und der erste Step ist dann zu sagen, okay, wir müssen halt über die Funktionalität, die wir als auch als Middleware haben sozusagen, ne, müssen wir die Systeme verbinden. Ne, also wo bekomme ich welche Daten her? Ja, welches System braucht welche Daten? Ja, da denke ich mal an die Finanzbuchhaltung. Mhm. Ja, die muss ja mit Daten befüttert werden aus allen Kanälen. Die ist auch nicht so happy über E-Commerce. Ne? Da haben wir schon Messerstechereien geliefert mit der Finanzbuchhaltung. Ja. Und schlussendlich das Thema Artikelstammdaten ist immer ein großes Thema. Mhm. Und dann schauen wir an, welche Kanäle müssen wir wie anbinden, wie regeln wir das Thema mit den Beständen. Mhm. Und das versehen wir dann eben im Gegensatz zu einer normalen Middleware eben mit einer Business-Logik. Ja. Mhm. Das heißt, bei uns wird jeder Auftrag, der reinkommt, eben einmal betriebswirtschaftlich exakt durchprozessiert. Mhm. Ja. Ja, wenn der Auftrag dann durchprozessiert wurde, wird er bei uns quasi in das Lager geroutet, das am besten geeignet ist für den Versand und wir mal zentral die Order. Ja. Das hört sich erstmal einfach an und warum ist es bei uns so einfach? Na, wir nehmen jeden Auftrag entgegen, wir harmonisieren den Auftrag, also machen jeden Auftrag, egal woher er kommt, immer exakt gleich. Und daher hat jeder Auftrag das gleiche Format. Mhm. Also das heißt, ich kann gleich ein Ticket schreiben, ich kann gleich eine Retour nehmen. Alle Aufträge sehen fürs ERP-System, für die Logistik aus, wie ein einziger Vertriebskanal. Ne? Als Umkehrschluss könnte man sagen, das ganze E-Commerce, egal wie komplex es ist, ist fürs ERP-System ein Vertriebskanal. Ne? Und das ist schon ziemlich cool.
Ja, das ist mega cool, ja. Ne?
Weil dadurch entkoppeln wir die Bestands-IT von der Online-Welt. Ne? Jetzt mal auf Personen runtergesprochen. Na, wenn jetzt der E-Commerce-Manager, der ganz anders funktioniert wie der IT-Manager, wenn der sagt, hey, ich muss mal als Instagram ausprobieren als Verkaufskanal. Ja. Früher lief der zum IT-Manager und sagt, hey, ja, Instagram, da muss ich jetzt schnell was machen, na, weil das ist gerade der letzte heiße Scheiß. Und dann sagt der E-Commerce-Manager, ja, okay, mach ein Ticket auf.
Mhm. Genau.
Genau. Wir wissen, was das heißt, mach ein Ticket auf, ja. Und bei uns ist halt so, er legt einen Vertriebskanal an vom Typ Instagram, definiert die Bilder und die Preise, definiert, welche Lager auf Instagram letztendlich versandfähig gemacht werden sollen. Ja, vielleicht am Anfang nur das Hauptlager und nicht die Filialen. Mhm. Ja, und kann damit einfach mal testen, wie Instagram so läuft, ja, wenn Instagram dann entsprechend auch versendet. Ne? Mhm. Inklusive Payment, Retourenmanagement ist bei uns auch mit dabei. Die FIBO wird auch bedient von jedem Vertriebskanal über Kontierungen, wie es eben auch braucht. Ne? Und von daher, ja, wir saugen quasi diese ganze Komplexität, saugen wir komplett raus. Mhm. Ne? Und die Idee, die auch der Gründer schon hatte, dass jedes System das tut, was es tun soll, ist halt bei uns auch nach wie vor da. Ne? Die Logistik soll Logistik machen. Dem ist egal, woher das Päckchen kommt. Mhm. Ne? Das ERP soll ERP sein, soll stabil laufen, soll Produktion machen, Beschaffung machen, ja, aber ja kein E-Commerce, ja. Mhm. Weil dafür ist einfach nicht gebaut worden. Und das gleiche für die Finanzbuchhaltung oder das PIM-System, ja, also wenn man über ein PIM-System Amazon anbindet, ja, wo kommen Preise, Bestände her, ja, das ist dann auch nicht unbedingt geholfen, dass ich eben nur bunte Bildchen habe, ne, sozusagen. Ja, und das ist so der Grund, den wir halt haben, ja, aus dieser Multi-zu-Multi-Relation eben, ja, eine 1-zu-1-Relation zu machen. Und dann kann man eben auch, ja, sowas machen wie online bestellt, Streckenlieferant liefert aus, ich gehe in die Filiale, retourniere und die Kassiererin kann dann an der Kasse den Auftrag ausfindig machen, den sie vorher gar nicht gekannt hätte, klickt auf den Retouren-Button und sagt dann, Herr Barsch, sehr schön, ja, ich sehe, Sie haben per PayPal bezahlt, ja, hier haben Sie einen Retourenschein, Sie kriegen Ihr Geld als nächstes per PayPal zurücküberwiesen. Mhm. Ja. Und so ist der Prozess für dich total rund, weil du hast eben bei einer Firma bestellt, ne, die für dich ja eine Firma ist, ja. Online-Shop, Filiale, eine Firma. Ja. Ne? Für dich ist quasi eine 1-zu-1-Relation da, für die Organisation natürlich nicht. Ne? Und darüber stellen wir auch für dich wieder dieses gute Gefühl dar, weil du denkst halt, ich habe ja bei denen bestellt und gehe in die Filiale, ist eine Firma, also ne, was kann das Problem sein? Ne? Aber für die Firma ist es halt ein Riesending, quasi dieses dem auch nachzukommen. Ja? Und das eben auch automatisiert, ohne sich da Zettel zu schreiben und dann Filiale anzurufen und sagen, hey, Inge von der Finanzbuchhaltung, überweist es mal zurück. Ne? Der, Barsch war gerade da. Ja. Ja, und darüber realisieren wir halt dann unterschiedlichste Geschäftsmodelle von Firmen, die eine Plattform werden wollen, also die haben einen Online-Kanal sozusagen und eben mehrere Streckenlieferanten, die dann ihren Namen ausliefern. Also sie haben den Kundenzugang oder Hersteller, die ihre Händler einbinden möchten. Also Hersteller sind ja auch nichts anderes wie Lager in unserem Konstrukt sozusagen. Oder Firmen, die eben mehrere Online-Kanäle haben und ein, zwei Lager haben als Beispiel. Na, das ist dann die Welt ganz bunt und da kann man sagen, wir sind so eine Art Hygienefaktor, ne, für so ein richtig performantes E-Commerce. Hört sich unromantisch an, ne, aber es ist halt effektiv.
Ja, absolut. Also ich, das war ja das, was ich meine mit Betreiben ist schwer. Du hast jetzt eins auch angesprochen, jetzt nehmen wir nur mal das Payment, ja. Also der E-Commerce Manager, der sagt, okay, die Studien besagen, je mehr Payment-Möglichkeiten es gibt, desto höher ist die Kaufbereitschaft, ja, und der klickt halt mal alles an und hat dann Apple Pay, Google Pay, PayPal, Sofortüberweisung, Klarna und was es alles noch so gibt, ja,
ja.
Und die Buchhaltung, die schlägt die Hände über den Kopf zusammen, weil sie sagt, okay, Mensch, wo kommt denn das Geld her, ja, und jeder Kanal ist versetzt, ja, die Kreditkarte zahlt alle 6 Wochen aus, PayPal vielleicht sofort oder auch mal erst später und so weiter und da rennst du quasi dann, ich sage jetzt mal, du hast was verkauft, hast auch das Geld gekriegt, nachweislich, aber du weißt vielleicht gar nicht wo, ja, du weißt gar nicht, wo ist das Geld jetzt, ja, und in dem Fall kommt dann wieder die Messerstecherei der Finanzbuchhaltung, ja, weil sie eigentlich, ja, weil sie dann, ich sage jetzt mal, Stunden damit beschäftigt sind, das Geld zu suchen für so einen Kleinauftrag, ja.
Ja, also tatsächlich, Payment ist eine Hölle für Finanzbuchhalter.
Ja, absolut, ja.
Und da haben wir auch zwei Möglichkeiten zu sagen, guck mal, wir machen eine Sammeldebitorik für die Finanzbuchhaltung, die bekommt quasi von jedem Online-Kanal eine Sammeldebitorik, ne? Oder auch Einzeldebitorik, ne? Und da muss halt die Finanzbuchhaltung entscheiden, willst du jetzt den Thomas Barsch in der FIBU haben, ja oder nein? Ja? Oder reicht es ihm halt dann im Fall der Fälle bei uns ins System nachzugucken, ja, was da passiert ist, wenn es irgendwie zum Eskalationsfall kommt? Ja, es ist auch ganz unterschiedlich, wie die Firmen da so ticken. Das gleiche mit den Kundendaten. Ja, wir haben ja alle Kundendaten gespeichert, wenn wir dann zum Kunde haben mit dem AS400. AS400, ja, solange es Ersatzteile auf eBay dafür gibt, ja, wird es das Ding halt irgendwie geben. Ja, das Ding läuft, ist stabil, läuft unter Wasser, ja, man darf es nicht unterschätzen. Keiner möchte es anfassen, weil keiner weiß, was passiert. Und auch da haben wir Kunden, die entkoppeln quasi ihre AS400 vom E-Commerce und die sagen dann, Kundendaten, ja, nicht bei uns im System, das platzt dann, ja, wenn ich da irgendwie 20.000 Kundendatensätze drin haben, dann halten wir die eben entsprechend vor und geben Kundendaten vielleicht an ein CRM-System weiter, ne, oder an ein Personalisierungssystem. Ja, weil wir eben auch, ja, wir haben ja neben den Kundendaten alle Transaktionsdaten mit dabei. Ne? Das ist so ein Datentopf für Personalisierung, kann man sagen. Ja, also auch da ist ganz unterschiedlich, wie die Kunden es haben wollen. Und für jeden gehen wir halt in den Ring und bauen ihm halt eine Systemlandschaft, die dann auch performant ist.
Ja, genau, das ist das Nächste dann idealerweise. Ich sage jetzt mal, zumindest perspektivisch in Realtime, ja, dass man heutzutage noch zum Teil versetzt wegen Zyklen oder so, wegen Abrufe, ja, vielleicht eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, je nachdem, wie oft man repliziert, ja, aber ich sag mal, auf Sicht wird das alles in Realtime ablaufen und du hast jetzt auch das Beispiel gesagt von wegen Retouren und so weiter, also kann ich auch wieder aus der Erfahrung berichten, ja, meine Frau kauft gerne die Kleider für die Jungs bei H&M, ja, und das ist schon eine mittlerweile eine außerordentliche Customer Experience, ja. Weil stell dir vor, online bestellt, ja, und dann manche Sachen, weil man gerade in der Stadt ist, im Laden zurückgegeben, ja.
Ja, ja.
Ja. Das funktioniert, ja. Oder online bestellt und vielleicht noch Wochenende in München, ja, da noch was eingekauft, mitgenommen, dann sieht man, das ist eigentlich doch nicht so, ja, und dann gibt man es dann in Stuttgart zurück, ja. Also das wäre vor Jahren noch gar nicht möglich gewesen. Und ich glaube, da lernen auch die Kunden oder die Anforderung der Kunden ist da, das, was du gesagt hast, ja, das ist doch eine Firma, das muss doch gehen, ja. Was dahinter steckt, da macht sich ja keiner ein Bild drüber, ja. Aber das ist so das Thema Customer Experience, ja, wo ich dann einen positiven Eindruck habe, oder zumindest keinen negativen, ja, sagen wir es mal so, zumindest keinen negativen, wenn dann einer sagt, nee, also das müssen Sie jetzt, das haben Sie online bestellt, das müssen Sie jetzt nach Bitzli Butzli schicken, ja. Also ja. Wir sind hier der Handel, ja, wir haben da nichts mit zu tun, ja. Und gleiche Firma, ja, dann denkt er, hä, was ist denn da los? Und da gibt es noch Fälle, noch und nöcher, wo das anders läuft. Also ich denke, da gibt es noch ganz enormen Bedarf.
Ja. Ja. Das ist ja diese Amazonisierung, ne, sagt man genau. Da dazu. Ja. Und man kann ja über Amazon denken, was man will, aber die stellen halt den Kunden so dermaßen im Mittelpunkt, es funktioniert einfach. Amazon funktioniert, ja, und warum? Nicht, weil es ein besonders tolles Frontend hätte, ne, sondern weil einfach, das ist eine Logistikmaschine, ne, die da dahinter steckt, die einfach richtig Power hat. Ja. Ja. Ja, und was wir eben auch oftmals bei so Workshops hören, wo sie mir eine Marken teilweise auch echt umdreht, ne, wo es dann heißt, man redet über unser Thema, ne, im Frontend, alles fancy und User Experience und SEO, SEA, schlag mich tot. Dann sagt genau. Man so, ja, das macht dann die Logistik. Ne? Also ich sage, was ist der abschließende Spruch davon? Ja, was passiert, wenn da bestellt wird? Dann ist der Spruch, ja, das macht dann die Logistik. Ja, und dann ist für alle gut, ja, sagen, hey, habe ich keinen Bock drauf, ja, alles ist irgendwie fein, ja. Ja. Aber dass es da eigentlich erst so richtig anfängt, das will man da nicht so richtig wahrhaben. Und dann kommen halt wir als Unromantiker rein und sagen, okay, jetzt kommen wir ins Spiel sozusagen, ne? Weil wir dann alles nehmen, was halt im Verborgenen ist. Ne? Also wenn man E-Commerce sich als Kreuzfahrtdampfer vorstellt, wo man im Sonnendeck die Kaipi schlürft und die Sonne genießt und der Service echt richtig gut ist, ja, da betrachtet halt keiner den Schiffsdiesel.
Ja, ihr seid im schmierigen Maschinenraum.
Genau, ja. Da will keiner rein, ja. Aber der Schiffsdiesel sorgt halt dafür, dass das Ding fährt, dass Strom da ist, ne, dass das Ding auch stabil fährt. Mhm. Ja, wenn so ein Schiffsdiesel ausfällt, dann wird halt Servicepersonal zum Notfallpersonal, ne, und dann stimmt halt vieles nicht mehr. Das heißt, unser Job ist es da, wie der Schiffsdiesel auch, einfach unauffällig zu sein, dass das Ding halt läuft. Ne. Und das ist vielleicht auch der Grund, ne, wo du gesagt hast, komisch, dass wir uns nicht vorher schon getroffen haben. Wir sind halt eher so im Verborgenen. Schlussendlich gucken aber auch gerade, dass diese unromantischen Themen auch ein bisschen mehr promoted werden und die Zeit gibt uns recht. E-Commerce wird immer professioneller. Ne? Und da ist so eine Lösung wie unsere dann natürlich auch gern gesehen, sage ich dann mal.
Vielleicht noch so eine Frage jetzt mal. Wie sieht denn so ein typischer Kunde von euch aus? Woran kann man das festmachen?
Puh, ja, ganz unten. Also wir haben da keinen Branchenschwerpunkt bei uns. Ja. Der typische Kunde, also ist mal so aus dem Nähkästchen gesprochen, ja, der ist schon einmal gescheitert im E-Commerce mit seinem Online-Shop. Ja, üblicherweise beginnt es halt so, der nimmt sich einen Online-Shop, ja, nehmen wir es von mir aus Magento, kann aber auch ein anderes Shop-System sein. Dann ist es, wie du es gesagt hast, ne, Online-Shop ist E-Commerce, ja, sozusagen. Und dann merkt man so nach und nach, ups, ja, ist ja doch ein bisschen mehr. Ja. Und dann wird der Online-Shop eben, ja, sag mal, mit Funktionalitäten versehen, für die er gar nicht eigentlich da ist, ne, schlussendlich. Da wird das ERP-System noch irgendwie mit Anpassungen versehen. Ne. Und dann merkt man halt, es skaliert nicht. Ja. Also mehrere Läger anbinden, schwer. Mehrere Vertriebskanäle anbinden, schwer. Online bestellt, Retour in eine Filiale nahezu unmöglich oder halt mit riesen Aufwänden, weil eine Filiale muss auch gepickt werden, ne? Also wieder so ein Lagerthema unromantisch. Ja. Und dann haben die Erfahrung gesammelt und merken, es ist halt doch nicht so einfach, ne, wie man es sich vorgestellt hat. Und dann sind sie ein bisschen sensibilisiert für eine Lösung wie unsere und sagen, okay, wir haben verstanden, wir brauchen sowas wie euch. Ja. Mhm. Und dann setzen wir uns in die Mitte und machen eben das, was wir vorhin erklärt haben, ja, um dieses Thema dann auch ja, zu regeln. Das ist so der, ich sag mal so, der typische Online-Kunde vielleicht noch vor einem Jahr. Ja. Mittlerweile sind die Kunden schon früher auf den Trichter, dass sie wissen, sie brauchen vielleicht sowas wie uns, ja, weil auch Agenturen immer mehr merken, sie haben keine Lust auf so Schnittstellen-Nightmares, ja, schlussendlich. Mhm. Und dann kommen wir auch schon früher ins Boot. Aber alle Kunden gemeinsam haben eigentlich, dass sie eine komplexe IT-Infrastruktur haben, ambitionierte Ziele, mehrere Frontends und oder mehrere Versandoptionen und Retourenoptionen. Ja. Mhm. Also überall, wo es ein bisschen komplexer wird oder eine alte Welt vorhanden ist, ne, von Hersteller. Ja, ein Hersteller, der B2B gemacht hat und gewohnt ist, Paletten zu versenden, wenn der jetzt in den Bereich B2C rein will, hat er halt einfach keine Systeme, die für so einen kleinteiligen Versand geeignet sind. Der könnte zum Beispiel beginnen, damit einen Online-Shop zu machen, externe Logistiker die Ware abzugeben, über den zu versenden. Da könnte er beginnen, eine Art E-Commerce-Dienstleister zu werden für seine Händler, dass die Händler, wenn Aufträge reinflattern, die Händler von den Aufträgen profitieren könnten, schlussendlich. Oder er könnte auch seine Artikeldaten auf Amazon mal richtig geil pflegen. Mhm. Ja, wir haben auch entdeckt, gerade Hersteller, die überlassen es teilweise ihren Händlern, Produktdaten auf Amazon oder eBay zu platzieren. Ja. Mhm. Und ich nehme immer den Vergleich, ja, ein Hersteller hat ja früher einen Katalog gedruckt. Ne? Ein riesen Ding, Katalog, schöne Bilder drin, alles cool. Ne? Der hat ja früher auch nicht gesagt, hey, lieber Händler, du hast auch PowerPoint und eine Handykamera, mach doch deinen Katalog selber. Aber das ist das, was passiert, ja, auf Amazon oder eBay als Beispiel. Da sind Bilder drin, Beschreibungen drin, die das Brand eigentlich schädigen, letztendlich. Ja. Und da bin ich halt total transparent, ja. Nehmen wir mal die Bohrmaschinen, ne? Ob ich jetzt eine Bosch-Bohrmaschine habe, die auf Amazon top gepflegt ist, echt richtig, richtig gut, macht einen richtig guten Job da. Ne? Oder eine Bohrmaschine von Hersteller B, wo der Händler sein Bild reingemacht hat. Das macht das sicher auf Verkäufer, und wenn er beide nebeneinander sieht, echt einen Eindruck, und dann denkt man, oh, vielleicht ist das mit dem schönen Bild und der teuren Beschreibung ein bisschen seriöser, und die geben sich auch mehr Mühe, wie die andere Marke. Ja. Mhm. Und da muss eben Hersteller auch sein Bild so ein bisschen ändern und sagen, guck mal, ich muss auch E-Commerce-Dienstleister werden für meine Händler. Auch, um mein Brand zu schützen.
Wir hatten ja, warst du dabei? Wir hatten ja Amazon mit dem Phil Leier, warst du dabei?
Ich hab's noch nicht angehört, ne?
Hatten wir als Digital Breakfast, hat genau das Beispiel genommen. Ja, der war ja bei Bosch Power Tools und hat dann quasi das eingeführt. Und Amazon ist mittlerweile, also, wo er noch dabei war, also wahrscheinlich hat es sich auch nicht geändert, aber größter Vertriebskanal.
Ja.
Und er hat dann auch genau das gesagt. Das ist interessant, dass es jetzt unabhängig voneinander, wenn du es nicht gehört hast, die Hersteller geben dann ihr Brand aus der Hand.
Ja,
also das ganze Branding und so verwässert, wird nicht so im Corporate Wording und so weiter dargestellt. Ja, und damit verwässert ja dann auch die Marke. Mhm. Ja, und es wird vielleicht jemand anderes bevorzugt und. Also das war auch natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber wie gesagt, das muss man erstmal abbilden können. Ja? Also die ganzen Geschichten.
Ja, also man muss es abbilden können, auch begreifen können. Und Firmen sind einfach historisch gewachsen aus Silos heraus. Ja? Mhm. Wir merken es immer wieder, gerade im Bereich Retail vielleicht auch. Ne? Eine Firma, das Online-Team und das Retail-Team, hat man den Eindruck, vielleicht kennen die sich gar nicht. Mhm. Oder meiden sich sogar auch. Ja, es ist echt überraschend. Und von daher ist diese Verschmelzung online, offline teilweise auch wirklich gar nicht so sehr ein Software-Thema, sondern auch ganz groß so ein Thema in der Firma, ne, wo man dran arbeiten muss. Das haben die Firmen auch entdeckt. Und bei Bosch kann es was Ähnliches sein, dass das Online-Team mit dem Verkaufsteam für den Konkurrenzstand, ja, die Händler beliefert haben, weil hängen ja immer KPIs letztendlich dran, ne, damit kriegt man sie vielleicht so ein bisschen. Und das entdecken wir natürlich auch, ja, weil wenn wir irgendwo reingehen, ja, in eine Firma, verbinden wir ja Silos miteinander und reden ja auch mit Leuten, die in Silos quasi leben und arbeiten. Ja. Und da merkt man natürlich auch manchmal, dass die Diskussionen schon manchmal so emotional werden.
Ja. Genau, ja, kann ich auch bestätigen, ja.
Mhm. Ja. Also wir haben auch schon Cases gehabt, wo wir gesagt haben, guck mal, vielleicht macht es keinen Sinn, dass wir jetzt zu dem Zeitpunkt reingehen. Mhm. Vielleicht ist es besser, wir empfehlen eine Beratung, ja, die euch erstmal das Thema ein bisschen näher bringt, ja, weil ihr müsst eure Brand schützen. Vielleicht macht ihr erstmal so eine Art Brandaufbau im E-Commerce. Mhm. Ja. Macht eure Social-Media-Seite irgendwie schön, ja, kümmert euch um das Thema Online-Branding, sag ich mal, ne? Mhm. Überspitzt. Und dann geht ihr vielleicht in das Thema E-Commerce rein, wenn dann auch euer, ja, euer Mindset ein bisschen dafür gemacht ist. Mhm. Weil vorher wird es eher schwierig werden. Ja, vorher schädigt ihr vielleicht eventuell euer Brand.
Ja.
Und ja, also da sind wir auch ein bisschen in einer guten Lage, weil es als Anbieter da in der Mitte steht, ne? Reden wir mit allen, ja. Wir reden mit dem Payment Source Provider, mit den Marktplätzen, mit den Shop-Herstellern, mit Agenturen, mit Strategieberatungen, mit Logistikern, mit ERP-Herstellern, mit Implementierungspartnern. Mhm. Dann hat man ein großes Netzwerk und kann halt auch entsprechend im Sales, ne, auch Empfehlungen aussprechen. Mhm. Und, was auch spannend ist, ja, du machst ja auch so Sales-Trainings, ne? Mhm. Wir machen dieses Prinzip des Challenger Sales.
Ne? Mhm. Ja, kenne ich, klar. Mhm.
Also wir gehen halt rein und sagen, guck mal, das, was du forschst, ist echt toll, aber denk doch mal an Peng, 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 Peng. Ne? Mhm. Und es macht Spaß tatsächlich, ja. Mhm. Man hat die Gefahr, dass man rausfliegt, ja, das ist tatsächlich da. Aber die Art ist halt für den Interessenten in aller Regel angenehmer, wie das PowerPoint runterbeten, mhm. ja. Weil er auch, ich sag mal, ja, überspitzt gesagt, ich mag das Wort eigentlich nicht so, ja, inspiriert wird letztendlich, mhm. ne, oder mir auf neue Ideen bringt. Und die Grundidee dahinter ist halt, einen Termin abzuliefern, bei dem der Interessent idealerweise bereit gewesen wäre, auch Geld zu bezahlen. Das mhm. ist der Anspruch, wie wir im Sales rausgehen. Und mhm. dann sind die Präsentationen teilweise eben auch anders. Mhm. Ja. Von daher kann ich ja nur empfehlen, Kollegen, die im Sales sind, ne, sich damit nochmal zu beschäftigen. Mhm. Ist durchaus mal ein Blick wert. Nicht immer, ja. nicht immer. Ne? nicht für jeden geeignet auch. Aber nee. Auch mal eine Option vielleicht. Ne?
Also es ist ja generell so, dass ein guter Vertriebler sollte sich verschiedene Vertriebsmethoden mal zur Gemüte führen. Ja, ist meine Meinung. Ja, einfach Unterschiede erkennen und dann halt, in der Regel sieht es ja so aus, man zieht sich dann aus den verschiedenen Methoden, die es gibt, dann das raus, was für einen passt und das macht ja. dann auch seine Individualität aus. Ja, ich will noch einmal nachhaken. Also ja. einfach jetzt mit euren Kunden, weil ich glaube, dass es auch nochmal wichtig ist, also da spielt ja sicherlich auch ein gewisses Volumen, einen gewissen Umsatz eine Rolle. Ja, kannst du sagen, ab wann das so ungefähr interessant wird?
Ja, also zweigeteilte Antwort. Ja.
ja?
Manche Kunden, die jetzt sowas realisieren wollen, zum Beispiel Händleranbindung über ein Geo-Routing. Ne? Also Geo-Routing ist sowas wie Auftrag kommt rein. Das System sucht den Händler aus, der am nächsten zum Kunden ist. Mhm. Der kriegt den Auftrag und macht dann quasi das Business. Ne? Mhm. Das sind schon mal doch auch komplexe Prozesse, ne? die man nicht einfach mal so abbilden kann. Mhm. Also wenn ich jetzt klassisch abbilden würde über SAP und EDI und was da immer dazukommt, ja, Riesenaufwand, kostet einen Haufen Geld, nicht skalierbar. Da gibt es dann Kunden, die sagen, okay, das, was ihr jetzt online, was ihr an Kosten habt, also monatliche Kosten, auch initiale Kosten, deckt es erstmal nicht ab, ne, was wir online drehen. Aber uns ist es wert, eben in den Bereich reinzugehen und eure Lösung bietet halt den Hygienefaktor, das realisieren zu können. Und anders wird man es viel, viel teurer machen. Ne? Mhm. Das sind so die Kunden, also man bezahlt quasi auch dafür, dass man enabled wird, sowas umzusetzen. Ne? Das mhm. ist ein Grund. Und das zweite ist dann natürlich, irgendwann muss ich das System auch rechnen, ne, über Transaktionen. Ich sag mal so, wenn man jetzt bei 10 Millionen Online-Volumen im Jahr ankommt, ja, dann beginnt es langsam spannend zu werden. Aber mittlerweile muss man sagen, dass es eben auch bis 2030 die untere Grenze ist, schlussendlich, um so ein System, das, was wir haben, dann auch, ich sag mal, in Anführungszeichen zu rechtfertigen. Mhm. Aber es ist eher die Kombination, ja. Du kannst mit einem Shop und einem Lager, oder kannst mit einem Shop und Amazon in einem Lager, kannst 100 Millionen drehen, na, als Online-Pure-Player, durch fast keine Komplexität damit dabei. Ne? Entsprechend auch eine schlanke IT-Infrastruktur. Mhm. Für den sind wir als Beispiel jetzt nicht das System der Wahl, ne? weil es zu wenig mhm. komplex ist. Ja, deswegen kommt also das Thema Umsatz alleine ist keine Kenngröße, sondern eher wie viel müsste er bezahlen, um das Gleiche machen zu können mit seiner bestehenden IT-Infrastruktur? Mhm. Plus dann das Thema Online-Umsatzvolumen. Mhm. Und dann wird ein Business Case daraus, der sich in aller Regel dann auch für den Interessenten rechnet.
Also der, das war, also war jetzt so von meinem Bauchgefühl her, hätte ich auch so gesagt, so 30 Millionen aufwärts, dann, mhm. also Online-Umsatz wird es interessant. Bei dem anderen, was du gesagt hast, das hat ja dann eher so den Charakter vielleicht auch so Spin-off-Startup. Ja, das heißt, ich probiere das jetzt, ja. Und dann ist es eine strategische Entscheidung und dann ist es auch ein Invest, dass ich sage, okay, ich probiere das und wir haben jetzt einen Plan für die nächsten, sind wir mal sehr, sehr positiv, für die nächsten 3 Jahre stecken wir da Geld rein.
Ja.
Ja, also so viel Zeit habt ihr und dann muss es sich tragen. Ja, das wäre das zweite Szenario, ja. Aber ich denke, da braucht man auch dann einen gewissen Background im Rücken. Ja, weil man hat ja dann die alten Systeme, man hat auch angestammtes Geschäft. Und die dritte Möglichkeit, das sind dann die, die euch vielleicht nicht ganz so brauchen. Das sind die, die ein ganz, ganz schlankes System haben. Ja, keine Altlasten, sowieso schon alles in der Cloud. Ja, da kommt ihr dann vielleicht auch erst in Stufe 2, 3 dann ja, zum Tragen. Ne?
Ja, aber was wir auch immer mehr entdecken jetzt gerade auch bei Multi-Label-Retailern, das ist ein Retailer, die haben jetzt im E-Commerce jetzt kein großes USP. Ne? Mhm. Olymphemd, was die verkaufen, verkauft Zalando, verkaufen auch 10 andere Shops. Ne? Die begeben sich dann so einen Preiskampf mit rein. Die haben aber vielleicht 20, 30, 40 Filialen.
Mhm. Ne?
Und die nehmen uns dann letztendlich, um eben das Thema Verschmelzung online-offline so zu verknüpfen, dass eben ein richtig gutes Kundenkonto dabei rauskommt, ne? Dass der Kunde dann auch mehr Services hat, ne? Click and Collect verwenden kann, dass er sein Kundenkonto online-offline sieht, ja, dass er sagen kann, Newsletter, ja, nein als Beispiel, dass er sieht, sind seine Skier schon fertig, ne? Wird informiert, dass sie fertig gewachsen sind, er kann sie abholen und sowas. Die gehen dann eher über diesen Service-Thema mit rein, um eben online-offline zu verschmelzen, um für den Kunden attraktiver zu sein. Ne? Die machen keine 10, 20 Millionen online, ja, aber die sagen halt, wenn ich es nicht mache, verliere ich Kunden und das ist natürlich auch noch fataler für die Fläche dann.
Mhm. Ja. Absolut.
Genau, also es gibt da verschiedene Kennzahlen, auch Beweggründe, mit uns reinzugehen, aber in jedem Fall sind es halt Kunden, die ja komplex aufgestellt sind.
Mhm. Ja.
Das ist dann, was wir dann lösen.
Ja, gut. Martin, war sehr spannend, also du weißt, ich liebe diese Podcasts, ja, weil immer wieder sehr viel rüberkommt, auch also für mich und auch für die Hörer und es macht einfach Spaß und ich darf mich recht herzlich bei dir bedanken, wie bei allen anderen jetzt mittlerweile auch, haben wir noch mehr vor, das heißt, es wird noch ein kleines Video von uns geben, es wird auch am 20.11. wird es ein Digital Breakfast geben, zum Thema, ich sage jetzt einfach mal Arbeitstitel, Headless Commerce. Ja, denn die genaue Titel legen wir noch fest, da sind wir noch im Diskurs und ich freue mich drauf und ja, vielen Dank, dass du Zeit hattest und gute Zeit, gute Geschäfte, bleib gesund und munter. Tschüss.
Thomas, danke dir vielmals. Bis zum nächsten Mal. Ciao.